Hab gehört. Der Podcast der Herzog-August-Bibliothek.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Hab gehört. Heute geht es ausnahmsweise mal nicht um die an der HAB angesiedelten Forschungsprojekte, sondern heute gibt es einen Einblick in unser Kulturprogramm. Im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe Hab gelesen hat der Schriftsteller Roman Ehrlich im Lessinghaus der HAB aus seinem Roman Videotime gelesen. Und wie das war, hören Sie jetzt. So, ich möchte dich mit der Kurzvita vorstellen, die im Umschlag dieses Buches abgedruckt ist.
Ah ja, sehr gut.
Roman Ehrlich, geboren und aufgewachsen, studierte, erhielt Preise und Stipendien, lebt und arbeitet. Stand 2024. Glücklicherweise auch Stand 2025, wie wir hier selber sehen können. Ich habe natürlich in Wahrheit weiterführende Details, die ich dem Internet abgerungen habe, aber ich habe vermutet, dass das eine bewusste Entscheidung ist, dass du nicht mit zu vielen biografischen Details in diesem Buch auftauchen möchtest oder das auch in den Vermarktungsprozess einbringen möchtest?
Ja, also es hat natürlich den ganz praktischen Hintergrund, dass es wie so ein 100-jähriger Kalender einfach ganz lange aktuell ist. Aber es hat tatsächlich auch mit dem Buch selber zu tun. Also das ist mir schon wichtig, war das ausgerechnet da nicht zu viel von mir selber hinten drin noch steht. Also auch, dass kein Bild drin ist von mir zum Beispiel.
Mhm. Ja. Wer weiß, vielleicht ergibt sich ja das ein oder andere Detail zu deiner Person doch noch im Laufe des heutigen Abends. Mal sehen, aber erstmal lassen wir es so stehen. Roman wird aus Videotime lesen. Das Buch kann auch käuflich erworben werden später, weil Herr Geißler von Bücherbär vor Ort ist. In Videotime kehrt der inzwischen erwachsene Protagonist in die Kleinstadt seiner Kindheit zurück. Eigentlich mit dem Ziel oder der Aufgabe vielleicht auch, seinen Vater zu besuchen. Er geht auch zu dem Haus, in dem der Vater jetzt wohnt, biegt da aber erstmal in den Keller ab, klingelt nicht an der Wohnungstür. Dort in dem Kellerabteil findet der Protagonist die vielen 100 Videokassetten des Vaters, die Vater und Sohn damals gemeinsam aus der titelgebenden Videothek namens Videotime ausgeliehen haben, zu Hause überspielt haben, Raubkopien angefertigt und auch angesehen haben, jenseits aller Altersfreigaben. Dort beginnt dann eine Erinnerungsreise. Zu Anfang noch recht aufrecht schlendert dieser Protagonist durch die Stadt, beginnt seinen Spaziergang dort, wo einmal diese Videothek Videotime stand. Und mit jedem weiteren Meter, den er zurücklegt, hat man das Gefühl, diese Stadt oder auch die Erinnerungen, die die Stadt mit sich bringt, setzen ihm härter zu, reißen Löcher ins Hemd, die Hitze, die Sonne brennt von oben herab, erbarmungslos. Es scheint kein Wasser zu geben in dieser Stadt. Es scheint auch sehr, sehr wenige Menschen zu geben. Und wenn, sind sie sehr, sehr weit weg. Und man möchte sagen, ach Mensch, jetzt geh doch mal aus der Sonne. Mach doch mal eine Pause, trink doch mal einen Schluck Wasser. Aber er geht weiter, schleppt sich weiter und erinnert sich weiter. Sowohl an eigene Erlebnisse in dieser Kindheit, in den 90er Jahren, in dieser Kleinstadt, als auch an Filme, die er gesehen hat. Und vielleicht auch an all das, was dazwischen ist. Denn die Grenzen verschwimmen mehr und mehr, auch je länger dieses Buch andauert. Ich glaube, mehr sage ich erstmal gar nicht. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Und wenn du jetzt nicht selber noch etwas zum Plot anfügen möchtest, könntest du mit der ersten Lesepassage anfangen.
Das mache ich sehr gerne. Ich würde noch eine Kleinigkeit dazu anfügen. Also erstmal gefällt mir das sehr gut, wie du das zusammengefasst hast. Es ist eigentlich kaum mehr was hinzuzufügen. Ich fange auch erstmal vorne an. Von daher ist es, sollte das ja eh, wenn es gut gemacht ist, sich selbst erklären. Das ist zumindest die Hoffnung. Mir hat es auch wirklich sehr gefallen, wie du den jetzt gerade so beschrieben hast, als so da, dass man ihn eigentlich immer so schütteln möchte und sagen, geh doch mal irgendwo was trinken und setz dich mal hin. Weil das ist schon natürlich auch Absicht und das ist auch was ich in Büchern von anderen eigentlich immer gerne mag. Also ich werde eigentlich gerne auf diese Art genervt, dass ich mir denke, also irgendwie das zeigt ja dann auch, dass man schon investiert ist. Also sobald man irgendwie das Gefühl hat, diese Person, die einem da erzählt, nervt einen auch irgendwie durch die Entscheidungen, die sie trifft, ist man ja auch schon bei ihr.
Ich muss sagen, es war eher ein Schutzinstinkt, dass ich sagen möchte, dass das irgendwie gerade nicht so gut. Aber vielleicht versteht man das mehr, wenn...
Ja, manchmal muss man auch die schützen, die einen nerven.
Ja, das stimmt, ja.
Und der, also dieser Erzähler, der erinnert sich eben an seine Kindheit in diesem Ort, in dieser Kleinstadt, die der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, wirklich sehr verwandt ist, weshalb auch ich da gerne hinten nicht so viel von mir selber drinstehen haben wollte. Glaube ich, vor allem, um irgendwie zu verhindern, dass das allzu sehr, also dass diese Familie allzu sehr mit meiner Familie assoziiert wird, weil es tatsächlich so ist, ich bin in so einer Kleinstadt aufgewachsen, ich bin mit meinem Vater immer in seine Videothek gegangen, wir hatten selber so eine Piratenvideothek zu Hause, ich habe einen Bruder, wie der Protagonist hier auch. Also diese ganze Folie und der ganze Beginn sind meinem eigenen Aufwachsen sehr verwandt und eigentlich war auch der Impuls, dieses Buch zu schreiben, kam auch aus der Frage, woran ich mich eigentlich erinnere, wenn ich mich an meine Herkunft erinnere. Und ob man nicht eigentlich, also ob das Erinnern nicht eigentlich ein ständiger Erfindungsprozess ist. Und dementsprechend ist es in dem Buch eben so, dass sobald die Erinnerung hier losgeht, begibt man sich auch oder begebe ich mich auch in den Raum des Fiktiven. So viel vielleicht noch so da angefügt. Und der, ich glaube, das spielt irgendwann eine Rolle, wird aber erst nicht explizit gesagt, also der Erzähler war früher als Kind stark übergewichtig. Er hatte, also sein Bruder war ein sehr talentierter Tennisspieler, der von dem Vater auch trainiert wurde und er selber hatte aber weder Talent noch die physischen Voraussetzungen für den Sport. Okay, dann fange ich jetzt mal an. Ich erinnere mich an den Innenraum unseres Autos. Die verkehrsberuhigte Wohnstraße vor der Windschutzscheibe im gelben Licht der Straßenlaternen, das in einzelnen, langgezogenen Reflexen über die Motorhaube wanderte, innen die schwach leuchtenden Armaturen, mein Beobachten der lenkenden Hände meines Vaters aus dem Augenwinkel, vom vorüberziehenden gelben Licht der Laternen durch die Scheibe beschienen, pulsierend in diesem Licht, als dränge es von innen gegen die Haut. Mein Wissen, dass etwa 20 Meter vor der Einfahrt der Mittelfinger der linken Hand meines Vaters den Hebel nach oben schieben und ein grüner Pfeil zwischen Tacho und Drehzahlmesser aufleuchten würde, sofort auch das akustische Signal des Blinkens, das elektronische Klacken, dessen kalte Bestimmtheit mir immer angenehm war, weil es das Abbiegen mit jeder Wiederholung zwingend einforderte und ein Vorbeifahren an der Einfahrt, wenn der Blinker einmal gesetzt war, sicher ausgeschlossen werden konnte. Auf meinem Schoß befanden sich auf diesen Fahrten die neutral schwarzen Plastikhüllen mit den zurückzubringenden VHS-Kassetten darin, die wir beim letzten Mal ausgeliehen und zu Hause angeschaut oder zumindest auf Leerkassetten überspielt hatten, um sie der umfangreichen Piratenvideothek meines Vaters hinzuzufügen. Für diese Raubkopiervorgänge hatte mein an sich vordergründig weitestgehend gesetzestreuer Vater, der als Vollzugsbeamter im mittleren Dienst in der Justizvollzugsanstalt am Stadtrand angestellt war, vom befreundeten Fernsehtechnikermeister Bernd Letterau eine Kombination aus Abspiel- und Aufnahmegeräten in den heimischen Hi-Fi-Schrank eingebaut bekommen, die hochwertig und zuverlässig waren, aber vor allem alt genug, um den Kopierschutz auf den Leihkassetten zu umgehen, da sie ihn wohl schlicht noch nicht erkannten mit ihren alten Abtastköpfen. Letterau spielte im selben Verein in der Ü40-Herrenmannschaft Tennis, in dem mein Vater sowohl ehrenamtlich als Platzwart tätig war, als auch regelmäßig meinen Bruder mit harten Drills trainierte, zu der Zeit, in der mein Bruder als Kind und Jugendlicher überregionale Hoffnungen geweckt hatte, von einem Sportausstatter mit Ausstattung gefördert wurde und geringe Summen bei Preisgeldturnieren gewann, was die Hoffnungen, die Ambitionen und die Erwartungen vor allem meines Vaters mit jedem Erfolg ein wenig steigerte und sich wiederum in noch härterem, anspruchsvollerem Training niederschlug und schließlich in eine Stressfraktur im Schlagarm meines Bruders mündete, die ihn wochenlang außer Gefecht setzte und hinterher nie wieder zu alter Form zurückfinden ließ, zu dem erbarmungslosen Durchschwingen ohne Angst, das seinen Spielstil von Anfang an geprägt und seine Gegner eingeschüchtert hatte. Die Videothek war ein Raumschiff, das in der Kleinstadt, in der Wohnsiedlung am Stadtrand gelandet war. Und es brachte den Kleinstadtbewohnern Nachrichten aus fantastischen Welten, fremde Orte, verstörende Bilder, Gewalt, Sex, Sternenkrieg, Dinosaurier, schnellen Witz und unendlichen Verweisreichtum, den ich nicht fassen konnte, vielleicht nie würde fassen können und umso mehr angezogen wurde, zurück wollte, mehr schauen, mehr gezeigt bekommen, was sich anderswo abspielte, wo der Verkehr nicht beruhigt war und das Leben entsprechend entfesselt. Das Innere der Videothek Videotime war zu jeder Tageszeit künstlich beleuchtet. An den Wänden im Eingangsbereich hingen Filmplakate und der Boden war mit tiefdunklen, stets makellos sauber und neu wirkenden Teppichfliesen ausgelegt. Links vom Eingang ging ein kleiner Raum für Videospiele und Konsolen ab. Nach rechts gelangte man in den langen Gang, der durch die Filmregale hindurchführte. Die Filmplakate am Eingang wurden zwar regelmäßig ausgewechselt, wenn ich aber daran denke, wie ich mit meinem Vater durch die Tür ins Innere eingetreten bin, sehe ich an der Wand, die der Eingangstür gegenüberliegt, immer dasselbe Plakat hängen. Total Recall, die totale Erinnerung. Das angeschnittene Gesicht Arnold Schwarzeneggers in kalten Blautönen, das sich zur Mitte des Posters auflöst in die Dunkelheit des Alls, mit den weißen Punkten der von unendlich weit her leuchtenden Sterne und dem Aufforderungstext: Mach dich bereit für die Reise deines Lebens. Und ich würde jetzt von diesem Plakat inspiriert einen sehr großen Sprung machen in dem Buch und noch eine kleine Passage lesen, die vielleicht verdeutlicht, wie das hier gemacht ist, nämlich so, dass alles, was irgendwann mal anzitiert wird, wie eben hier der Film Total Recall mit Arnold Schwarzenegger, garantiert auch wiederkommt. Und sei es spät. Deswegen lassen wir jetzt ein gutes Stück dieses Buches hinter uns. Es passiert auch was dazwischen, aber hier geht es jetzt um den Film. Das ganze Leben, das er bislang gelebt zu haben glaubt, beginnt sich von dem Moment an als mögliche Fälschung herauszustellen, in dem der von Arnold Schwarzenegger gespielte Douglas Quaid in Total Recall, die totale Erinnerung, seinen Termin bei der auf die Implantation künstlicher Erinnerungen spezialisierten Agentur Recall wahrnimmt. Bis dahin war Quaid davon ausgegangen, dass seine Existenz als überaus muskulöser Bauarbeiter, der tagsüber mit freien, schweißglänzenden Oberarmen einen Bohrhammer in einen Felsblock hineintreibt, die echte Wirklichkeit und Normalität ist. Quaid wird über ein Werbevideo auf einem Bildschirm in der U-Bahn auf das Angebot der Agentur Recall aufmerksam, sich künstliche Erinnerungen implantieren zu lassen an Erfahrungen, die man nicht selbst gemacht hat, die einem aber so wirklich vorkommen werden, dass sie von echten Erinnerungen an eigene Erfahrungen nicht unterschieden werden können. Er träumt schon seit einiger Zeit auf ihn verstörende Weise plastisch in unzusammenhängenden, dramatischen Szenen vom Mars und einer irgendwie heldenhaften Mission, in der er dort unterwegs ist. In der Zukunft, in der die totale Erinnerung spielt, ist der Mars zum Abbaugebiet seltener Mineralien geworden, eine von Gewalt, Korruption und Ausbeutung dominierte menschliche Parallelgesellschaft hat sich auf ihm gebildet. Mein Vater lieh die totale Erinnerung, der ab 18 Jahren freigegeben war, für meinen Bruder und mich im Erwachsenenbereich der Videotime aus und fügte ihn auch recht bald dem uns offiziell zugänglichen Teil der Piratenvideothek hinzu. Wir schauten den Film mehrmals und achteten auf alle noch so kleinen Details, die vielleicht doch eine klare Aussage darüber ermöglichen würden, ob das brutale, aufregend actionreiche Abenteuer, das Douglas Quaid im Handlungsverlauf erlebt, ihm tatsächlich widerfährt oder nur eine Implantation der Agentur Recall ist. Bob McClane, der Agent dieser speziellen Reiseagentur, fragt Douglas Quaid, als der noch am Hadern ist, ob er sich eine gewöhnliche zweiwöchige Marsreise als Erinnerung implantieren lassen soll oder doch eines der teuren Zusatzpakete buchen, bei dem die erinnernde Person als reicher Playboy, Profisportler, wichtiger Wirtschaftsboss oder Geheimagent unterwegs ist. Was denn das immer selbe an allen Reisen sei, die Quaid in seinem Leben jemals unternommen habe. Und als der nicht draufkommt und aufgibt, nach Auflösung des Rätsels verlangt, sagt McClane, Sie, wo auch immer Sie hingehen, sagt er, nehmen Sie sich mit. Und ob er ihm nicht vorschlagen dürfe, ein einziges Mal zumindest, auch von sich selbst einen Urlaub zu machen. Danke.
Neben der schon erwähnten und auch vorgelesenen Kurzvita ist im Buchumschlag ja auch der Hinweis zu lesen, seine eigene Familie ist nicht mit den Figuren in diesem Buch verwandt. Mhm. Du hast das schon gesagt, das liegt daran, dass ein Teil oder die Ausgangssituation durchaus sehr viel Ähnlichkeit zu deiner eigenen Geschichte hat. Mhm. Aber der Rest ist ausdrücklich nicht autobiografisch oder autofiktiv.
Ja. Ja, also das hat so verschiedene Ursprünge, auch diese Formulierung. Also ich habe bei den, das ist jetzt nicht das erste Buch, das ich veröffentlicht habe, und es gab in den vergangenen Fällen auch öfter mal so, habe ich mich zum Beispiel mit einer Tante unterhalten, die gerade mein Buch gelesen hatte, und meinte so, ja, und ganz besonders gefiel mir, wie du dann da in den Supermarkt reingehst. Und ich dann immer sagen musste so, ah nee, das, also wenn da ich steht, dann heißt das nicht, dass ich das bin oder gemacht habe. Und das ist ja ohnehin sowas, was beim Schreiben eigentlich so ein ständiges, auch sehr interessantes Phänomen ist. Sobald man ich irgendwo aufschreibt, ist das ja schon was ganz anderes als das, was man denkt, wenn man ich denkt. Also wie man sich selbst wahrnimmt. Man kann sich ja eigentlich gar nicht aufschreiben, ohne sich auch gleichzeitig in irgendeiner Form zu fiktionalisieren. Und ich glaube, hier war es mir wirklich auch sehr wichtig, dass gerade so im Hinblick auf meine Eltern und meinen Bruder auch für die dieses Signal gesendet ist, wir sagen nach außen Bescheid, dass ihr so nicht seid. Weil eben gerade, also der Vater in dieser Familienkonstellation im Buch kein guter Mensch ist, kann man, glaube ich, ganz knapp so sagen.
Und die Familienstruktur ist eher dysfunktional. Also das ist tatsächlich ein Schutzbrief sozusagen, ja.
Ja. Ja.
Da zielt aber meine Frage drauf ab, weil das hat man an dieser ersten Situation im Auto gesehen oder gehört. Das ist ja wahnsinnig detailliert und das findet sich an so vielen Stellen, diese bildhaften Erinnerungen, die man sicherlich, also oder so ging es mir zumindest, dass ich sofort selbst mich daran erinnert habe, wie ich vielleicht auf der Rückbank im Auto meiner Eltern sitze und diese Abbiegvorgänge beobachte. Und da frage ich mich, zumindest diese Erinnerungen müssen doch autobiografisch sein und sind dann einfach in einen größeren fiktionalen Zusammenhang eingebettet, in fremde Geschichten, die du dir ausgedacht hast, fremde Leben? Oder würdest du sagen, es ist alles fiktionalisiert?
Es ist zumindest für mich auch gar nicht mehr auseinanderzuhalten, woran ich mich, und davon handelt auch dieses Buch, woran ich mich eigentlich erinnere und was ich irgendwann mal in einem Film gesehen habe und was mir jemand erzählt hat und was ich mir so plastisch vorstellen konnte, dass ich danach dachte, ich hätte das selber erlebt. Und also das ist für mich wirklich alles sehr, sehr gleichwertig vorhanden in meinem Kopf, auch wenn ich schreibe. Und ich mache auch immer wieder die Erfahrung, also wenn man einen Satz geschrieben hat, wenn man beginnt, einen Raum zu beschreiben und zu eröffnen, dadurch, dass man über ihn schreibt, kommen auch die Wahrnehmungen ganz automatisch dazu. Und die kommen aus allen möglichen Orten. Also die kommen sowohl aus dem Unterbewussten als auch eben aus der Erinnerung an Filme und an tatsächlich geschaute Orte. Und also mir zumindest, vielleicht habe ich einfach ein sehr schlechtes Gedächtnis, aber mir zumindest fällt es sehr schwer, das dann noch auch wirklich gut auseinanderzuhalten. Also ich komme mir dann selber auch oft nicht so richtig auf die Schliche, wo das jetzt herkommt, wo genau. Und das ist mir aber auch wirklich ein Anliegen, und das mache ich eigentlich auch schon, seit ich schreibe, diese Hierarchisierung so ein Stück weit aufzulösen. Also nicht mehr davon auszugehen, es gibt irgendwie so eine Realität, auf der die Erfahrung abläuft, und dann gibt es irgendwie die Fiktion und dann gibt es noch die Vorstellung und die Fantasie, sondern dass das alles eine gewisse Gleichwertigkeit bekommt, auch in der Darstellung und in den Texten.
Dann würde ich doch eher sagen, du hast ein extrem gutes Gedächtnis, egal woraus es nun zusammengesetzt ist.
Okay.
Damit das hier ganz positiv bleibt.
Gut, das nehme ich.
Also könnte man auch sagen, eigentlich ist es genau wie bei Total Recall, Filme können auch implantierte Erinnerungen sein.
Ja, also das legt dieser Film ja selber sehr nahe, und deswegen hat er auch so eine prominente Rolle in dem Buch und auch jetzt in den von mir ausgewählten Passagen. Also wir werden später auch noch mehr über diesen Film hören, also Sie hören und ich lesen. Was aber auch, also welcher Film auch eine sehr zentrale Rolle spielt und jetzt gar nicht zur Sprache kommt, ist Die unendliche Geschichte. Der ist auch für mich hat so eine Portalfunktion in das Buch. Also sowohl beim Schreiben gehabt, aber als auch dann jetzt hinterher auch noch so beim drüber nachdenken, weil es, also einerseits genauso wie in der unendlichen Geschichte in dem Buch so ist, dass halt diese Videothek und der Parkplatz vor der Videothek, also am Anfang steht der Erzähler eben so ganz lange vor dem Parkplatz dieser Videothek, die sind ein bisschen so wie das Antiquariat von Herrn Koriander, aus dem das Buch geklaut wird, ja, von dem Bastian. Und aber sobald dann das Buch aufgeschlagen wird, im übertragenen Sinne sich erinnert wird an die Kindheit und das Aufwachsen in dem Ort, beginnt eigentlich auch schon die Reise ins Fiktive. Und beginnt auch die Frage, also wer ist man selber? Inwiefern nimmt man sich selbst mit? Also deswegen war das auch gerade in dieser ausgewählten Passage mit Douglas Quaid bei der Agentur die Frage, was das immer selbe ist, was man immer dabei hat auf seinen Reisen und in allen Erinnerungen, weil man sich ja eben mitnimmt und weil man ja auch ständig mit der Frage konfrontiert ist, wie erinnere ich die Sachen, warum? Also welche Erinnerungen habe ich präsent und welche nicht und weshalb und was, ja. Und ich glaube eben so für mich in meinem eigenen Aufwachsen waren eben diese Filme aus dieser Videothek, die ja wirklich auch qualitativ nicht besonders hochwertige Filme gewesen sind. Also das Total Recall vielleicht sogar noch so ein Arthouse-Film im Kontext. Aber die bilden für mich halt wirklich so eine Ikonografie irgendwie meines Aufwachsens. Also die sind für mich und so deswegen auch dann für den Protagonisten in diesem Buch eigentlich sehr wichtige Hilfen dabei, mich zu erinnern, weil die verändern sich ja nicht mehr. Also diese Filme wurden einmal gedreht, sind dann irgendwie zum Anschauen verfügbar. Und den Film, den ich heute angucke, der damals rausgekommen ist, ist heute noch derselbe. Natürlich schaue ich ihn mit anderen Augen an, aber er hat sich ja so von seiner ganzen Darstellungsweise gar nicht verändert über die Zeit. Und dann ist eben die Hoffnung, dass man dann über diese Bilder, die man damals ja auch schon geschaut hat, als man ja ein anderer Mensch war, als man in anderen Verhältnissen gelebt hat und da ja auch eine Reaktion drauf hatte auf diese Bilder, dass man darüber vielleicht auch zu dieser Zeit wieder einen Bezug herstellen kann. Ja. Das ist ein bisschen abstrakt, aber das ist zumindest so das, glaube ich, was mich so von Anfang an daran interessiert hat, über diese Filme zu schreiben und diese Videothek.
Das merkt man ja auch, und das merkt man wahrscheinlich nicht, wenn hier nur drei kurze Lesepassagen vorgetragen werden, aber die Ebenen dieses Buches verschränken und verschwimmen ja immer stärker miteinander. Mhm. Also das, genau diese, die Gegenwart, eine Realität des erwachsenen Protagonisten, der diese Kleinstadt besucht, und dann die zweite Ebene, die Erinnerung an die Kleinstadt und die Kindheit, und die dritte Ebene, die Filme. Mhm. Das befruchtet sich aber auch alles gegenseitig, würde ich zumindest so lesen. Mhm. Genau, du sagst, du siehst es heute als ein anderer Mensch, als du es damals, also du bist ein anderer Mensch als damals. Das bringt mich so ein bisschen zu dieser Frage mit der Altersfreigabe. Mhm. Das ja, wird an vielen Stellen, glaube ich, immer wieder erwähnt. Zumindest hat der Vater des Protagonisten einen Prozess, dass er die Filme, bevor er entscheidet, ob seine Kinder die sehen dürfen oder nicht, selbst schaut und dann entscheidet, in welchen Teil dieser eigenen kleinen Raubkopie-Videothek diese Filme einsortiert werden können. Entweder in den Teil, der den Brüdern zugänglich ist, oder eben nicht. Und das hat aber nichts mit der eigentlichen Altersfreigabe zu tun. Was dazu führt, dass diese sehr jungen Protagonisten, also der Ich-Erzähler und sein Bruder, durchaus sehr gewaltvolle und teils pornografische Filme zu sehen kriegen, die sicherlich auch einen verändernden Einfluss vielleicht auf Heranwachsende haben. Und die Mutter ist da ganz anderer Meinung. Und es gibt also diesen Konflikt zwischen Vater und Mutter, in dem die Mutter der Meinung ist, aber das musst du vielleicht selber noch mal erklären, weil das habe ich nicht ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin, dass sie nicht sicher ist, ob die Kinder wissen, dass das nicht echt ist. Mhm. Und genau, vielleicht machst du einfach mal weiter, weil es gibt noch den Unterschied zwischen Glauben, ob es echt ist, oder Wissen. Ob
genau, also es ist wirklich eine Frage des Glaubens. Und das hat auch damit zu tun, mit dem, was ich vielleicht vorhin schon zumindest zu sagen versucht habe, ist, dass eben auch die Erinnerung eine Frage des Glaubens ist. Also dass es ja eigentlich darum geht, wenn man sich erinnert, dass man irgendwie an die fantastischen Gestalten auch glauben kann, die man da erzeugt und wieder heraufbeschwört. Was ja auch mit der unendlichen Geschichte zusammenhängt, weil da ist ja auch das Problem, in dem Phantasien steckt, die große Gefahr, dass die Menschen aufhören, an die fantastischen Wesen zu glauben und dass sie stattdessen alle durch das Nichts in Lügen verwandelt werden. Zumindest ist das ja in dem Buch die Prämisse. Und in dem Streitgespräch zwischen dem Vater und der Mutter geht es natürlich um die Frage, können die das beurteilen, die Kinder? Was ist echt und was ist nicht echt? Und der Vater sagt eben, na, die wissen doch, dass es nicht echt ist. Die schauen diese Filme, die wissen, dass sie einen Film schauen, die wissen, dass es nicht echt ist. Und das Gegenargument der Mutter ist eben nicht, die Kinder wissen, dass es echt ist, sondern sie glauben, dass es echt sein könnte. Also sie sind sozusagen in ihrer kindlichen Leichtgläubigkeit noch viel leichter zu beeinflussen. Und dann fällt eben so der Satz, dass es inzwischen eigentlich sehr einleuchtend erscheint, dass das Fiktive und Ausgedachte eine Frage auch des Glaubens ist. So, also das ist jetzt ein bisschen schnell zusammengefasst. Aber der Vater hat eben, also er war auch Ausbilder in der Bundeswehr, bevor er diese Justizvollzugsbeamtenlaufbahn eingeschlagen hat. Und er hat einfach auch eine sehr eigene Interpretation von Kontrolle. Und in seiner Fantasie ist es eben auch so, dass er entscheidet darüber, was die Kinder sehen dürfen und was nicht. Und in seinem Fall, weil er eben da diese militärische Biografie auch hat, ist all diese ganze militärische Brutalität, diese Kriegsfilme sind unbedenklich, weil das müssen die Kinder eigentlich so früh wie möglich sehen. Und sich irgendwie das auch lernen, das so auszuhalten, das sehen zu können. Und parallel dazu gibt es ja dann auch noch diese Mutproben, die der Erzähler mit seinem Bruder beginnt durchzuführen, dass sie nämlich, weil es gibt schon so einen verbotenen Bereich der Piratenvideothek des Vaters, in dem all diese Filme eben einsortiert sind, die Kinder nicht sehen sollen. Und dann besteht die Mutprobe eben darin, wenn die Eltern bei der Arbeit sind, genau diese Filme dann zu holen und zu gucken. und sich zu trauen, so lange wie möglich hinzugucken, auch wenn es eben sehr furchteinflößend wird. Und das wird dann irgendwann noch gesteigert, dass sie dann sagen, okay, das ist eigentlich zu leicht, wenn wir das zu zweit machen. Wir machen das jetzt jeder alleine, wenn niemand mehr da ist, an dem man sich dann auch halten kann. Und dann hinterher arbeiten sie dann so einen Fragekatalog aus, der dann beweisen soll, dass man auch wirklich hingeguckt hat. Also es ist ein elaboriertes System, das sie da entwickeln. Und der ältere Bruder hört dann irgendwann einfach damit auf. Also der hört dann irgendwann einfach auf, sich dafür zu interessieren. Und es ist bis zuletzt unklar, warum. Also warum, weil der jüngere Bruder halt immer noch so total aufgekratzt ist von diesen Mutproben und sich denkt, das ist doch so aufregend. Wie kann der denn auf einmal so gelangweilt, desinteressiert, überheblich das einfach beenden? Und es ist halt bis zum Schluss, bleibt es auch so Gegenstand der Mutmaßung, ob der irgendwas gesehen hat, was ihn so nachhaltig verstört hat, dass er beschlossen hat, das geht jetzt nicht weiter. Oder ob er vielleicht auch einfach entschieden hat, dass er, um zu funktionieren, eben auch gerade so in dem Kontext, so als Tennisspieler und so in der Vorstellung des Vaters, sich von diesen ganzen dunklen, abseitigen Dingen so entfernen muss.
Das geht jetzt gerade dann auf so eine Metaebene, aber da, also du als Autor, der diese Figur erdacht hat, du weißt das auch nicht, warum? Ja. Du sitzt und sagst, bist selbst so irritiert davon, warum hat er das gemacht?
Das ist wirklich bemerkenswert. Das ist interessant, wenn du das so sagst. Also ich gehöre jetzt eigentlich nicht zu den Leuten, die irgendwie ihren Figuren so ein starkes Eigenleben zusprechen oder gestatten. Ich kenne das schon auch von Leuten, von anderen Schreibenden, dass die dann so erzählen, dass sie mit ihren Figuren dann irgendwie so im Dialog sind und sie dann so befragen, was sie jetzt als nächstes machen wollen und so. Und das habe ich eigentlich nicht. Also ich gehe schon davon aus, dass das alles irgendwie unter meiner Kontrolle steht. Und gleichzeitig ist es aber schon auch so, ich meine, das sind erdachte Menschen und erdachte Personen, die dann ja aber trotzdem unergründliche Aspekte haben können. Also man weiß ja auch von den echten Menschen selten bis ins letzte Detail, was sie umtreibt. Und ich glaube, ich muss das auch nicht wissen. Also ich muss jetzt nicht von allen Figuren, die in die Bücher von mir hineingeschrieben sind, bis ins letzte Detail wissen, wie deren seelische Prozesse ablaufen. Also es sind ja keine Ameisenfarmen, sondern es sind ja trotzdem noch irgendwie rätselhafte, im Idealfall zumindest, Repräsentationen von Personen.
Spannend. Ja. Das heißt aber, letztendlich ist die Unterscheidung, ob Kinder nun wissen, dass es echt ist oder ob es echt ist, völlig irrelevant für etwaige seelische Schäden durch zu viel Gewalt oder Sex oder Dinosaurier im Film.
Also es ist zumindest nicht, ja, also wahrscheinlich ist dieses Wissen nicht so hilfreich, wie es zunächst scheinen mag. Mhm. Weil das wird dann auch nochmal gesagt, dass eigentlich dieses Wissen, dass es menschengemacht ist, noch viel beunruhigender ist, weil das ja auf die Menschen zurückverweist. Das heißt ja, die Menschen haben sich diese Monster und diese ganze Brutalität irgendwie ausgedacht oder beziehungsweise haben sie irgendwie heraufbeschworen, um sich an ihnen zu unterhalten. Mhm. Und das ist ja eigentlich noch viel gruseliger als an die Monster an sich zu glauben.
Du schreibst, die Videothek war ein Raumschiff, das in der Kleinstadt gelandet war und es brachte den Kleinstadtbewohnern Nachrichten aus fantastischen Welten. Fremde Orte, verstörende Bilder, Gewalt, Sex, Stern, Krieg, Dinosaurier. Wäre das alles anders gewesen, wenn es diese Kleinstadt nicht gegeben hätte? Also wenn es in einer Großstadt wäre? Haben Filme für Großstadtkinder andere Funktionen als für Kleinstadtkinder?
Das ist auch eine interessante Frage, die ich mich gar nicht so richtig in der Lage fühle zu beantworten. Also ich kann halt nur aus meiner Biografie und aus dem ganzen Interesse, was dem zugrunde liegt, sagen, dass es halt zumindest für diese, auch meine Kleinstadtbiografie, halt extrem wichtig war, einen Ort zu haben, der diese Versprechung ausgesendet hat, dass es noch eine andere Welt gibt und dass es noch andere Möglichkeiten gibt und dass es eben andere Arten zu leben und zu denken und zu sein gibt, in die hinein man vielleicht irgendwann entkommen kann oder die einem vielleicht irgendwann auch offenstehen werden. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das mit der Kleinstadt gar nicht so viel zu tun hat, sondern vielleicht eher mit so einer Sehnsucht danach, dass das, was einen umgibt, nicht schon alles sein muss. Und es gibt ja durchaus auch Kinder, die in Großstädten aufwachsen, in Verhältnissen, die hochgradig beschränkt sind und wenig Möglichkeiten versprechen, jemals woanders hinzukommen, als da, wo sie schon sind. Von daher, also könnte ich mir schon vorstellen, dass es universeller ist, dass es jetzt nicht auf die Kleinstadt beschränkt sein muss. Aber das war eben, ja, also mein eigener Erfahrungshorizont, würde ich sagen.
Der passt ganz gut zu meinem, denn also als Wolfenbüttlerin kann ich sagen, die Kleinstadt in diesem Buch fühlt sich sehr wolfenbüttelig an. Auch ja. Ich musste ja meiner Tochter heute Morgen erstmal erklären, was eine Videothek ist. Das ist ja gar nicht mehr so selbstverständlich. Ich wollte fragen, ob du die nächste Passage lesen möchtest.
Ja, gerne. Das mache ich gerne. Wir sind ja vorhin schon in diesen Film eingestiegen. Der wird jetzt weiterhin noch eine Rolle spielen. Allerdings ist die Beschreibung dieses Films in diesem Buch durchaus umfangreich geraten, sodass das jetzt irgendwie unsinnig wäre, Ihnen das alles zuzumuten. Und ich mir dachte, ich kann das vielleicht einfach versuchen zusammenzufassen. Also zumindest bis dahin, wo es jetzt weitergeht. Und das ist eigentlich gar nicht so viel Handlung, was passiert. Aber es wäre sehr verwirrend, würde ich das nicht tun, sodass wir dann alle sehr verwirrt wären von dem, was ich gleich lesen werde. Und das würde ich gerne verhindern, zumindest es probieren, indem ich noch kurz erzähle, dass in der Zwischenzeit geschieht, dass dieser Douglas Quaid bei der Agentur sich diese Implantation bestellt mit der Geheimagentenbiografie. Also er lässt sich eine Erfahrung implantieren, eine Erinnerung an eine Erfahrung implantieren, wie er als Geheimagent auf den Mars reist und dort so einer rebellischen Untergrundorganisation dabei hilft, dieses diktatorische Regime zu stürzen und den Mars in eine lebenswerte, fabelhafte Gesellschaft zu verwandeln und noch dazu die schöne Rebellenführerin am Ende zu kriegen. Was auch Teil des, also das ist auch Teil des Angebots, das ihm da unterbreitet wird. Und er bucht das und dann wird diese Prozedur an ihm durchgeführt und noch während die, da ist dann in so einem Stuhl mit so einer Apparatur um den Kopf und dann bekommt er so einen Anfall und schüttelt sich und beginnt zu schreien und zu treten und sich so frei machen zu wollen aus dieser Apparatur und wird dann stark sediert von den Mitarbeitern in ein Taxi gesetzt, dem Fahrer gesagt, er soll ihn nach Hause fahren und er kommt dann bei seinem Wohnungskomplex an, trifft dann da noch so einen Kollegen von der Baustelle, der ihn dann in einen Hinterhalt lockt mit so anderen Leuten von der Baustelle, die ihn ums Leben trachten, die er dann alle überwältigt und umbringt tatsächlich und dann geht er in seine Wohnung zu seiner Frau, um ihr zu erzählen, was da gerade alles passiert ist. Und erstaunlicherweise war es auch so, das erfährt man dann in so einem Nebensatz, dass diese Angestellten die Erinnerung noch gar nicht implantiert haben und er aber schon sagt eben, er ist der Agent vom Mars, er muss jetzt, sie müssen ihn freilassen, er muss jetzt verhindern und so weiter. Also er hat dieses Wissen in seinem Kopf, glaubt er, mit dem man den Mars retten kann. Genau, und jetzt kommt er nach diesem ganzen Ihnen jetzt nicht ganz ersparten Handlungsverlauf in seiner Wohnung an. Ich muss immer, wenn ich aus diesem Buch vorlese, so schmerzhaft viele Sachen wegstreichen. Das ist auch gar nicht so einfach, aber ich hoffe, man kann ihm trotzdem noch folgen. Die von Sharon Stone gespielte Ehefrau des Bauarbeiters oder Geheimagenten, Laurie, steht im Wohnzimmer und übt mit einer Hologrammtrainerin den Tennisaufschlag, wobei ihre Technik meinen Bruder, wenn wir die totale Erinnerung zusammenschauten, auf der Suche nach versteckten Hinweisen darauf, welche Aspekte im Leben Douglas Quaids echt sind und was der verunglückten Implantation durch die Agentur zuzuschreiben ist, jedes Mal die Augen rollen ließ. Als ihr verstörter Mann in die Wohnung stürmt, alle Jalousien an den Fenstern runterlässt und alle Lichter löscht. In der so entstandenen Dunkelheit, die nur von dünnen, fahlgrauen Lichtschlitzen an den Fenstern durchbrochen ist, erzählt Douglas Quaid seiner Frau von seinem Besuch in der Agentur Recall, an den er sich doch noch bruchstückhaft erinnert, da er ihm von den Angestellten offenbar nicht gründlich genug aus dem Gedächtnis gelöscht wurde, und dem Kampf mit den Kollegen von der Baustelle. Laurie ist wütend. Sie bezeichnet die Agentur Recall und ihre Angestellten als Hirnmetzger, findet es eine Dummheit, dass Quaid dorthin gegangen ist wegen einer diffusen Sehnsucht nach dem Mars und ein paar verwirrenden Träumen in der Nacht. Sie glaubt nicht, dass Harry von der Baustelle ihren Mann tatsächlich in einen Hinterhalt locken würde, ist vielmehr davon überzeugt, dass es sich um paranoide Wahnvorstellungen handelt, die vom gescheiterten Implantationsversuch der künstlichen Erinnerung herrühren. Quaid zeigt Laurie seine vom Blut der Baustellenkollegen beschmierten Hände und fragt sie, ob sie das für paranoide Wahnvorstellungen halte. Dann geht er ins Bad, wäscht sich dort die Hände und Gesicht und schaut sich auf eine Weise selbst im Spiegel an, die eine tiefe Verunsicherung darüber erkennen lässt, wer ihm da entgegenblickt. Douglas Quaid wird beschossen, als er zurück ins Wohnzimmer kommt. Eine nur als Schemen im Halbdunkel zu erkennende Person mit einer Taschenlampe, deren Lichtkegel ihn verfolgt, und einer Pistole, an der immer wieder das Mündungsfeuer aufblitzt, schießt ein ganzes Magazin leer, ohne den Bauarbeiter-Geheimagenten zu erwischen, der seiner Frau zuruft, sie solle fliehen, und der mit einem Mal wirklich sehr geheimagentenhafte Bewegungsabläufe abrufbar zur Verfügung hat, eine im Körpergedächtnis abgelegte Erfahrung im Beschossenwerden, in Deckung springen und Angreifer überwältigen. Als die Person mit der Pistole das Magazin wechseln muss, bewirft Quaid sie über die Küchentheke hinweg mit einem Stuhl und wirft dann sich selbst auf sie, schlägt ihr die Pistole aus der Hand, bekommt sie in einen Schwitzkasten, in einen seiner muskulösen Arme eingeklemmt. Er tastet mit der freien Hand den Lichtschalter und muss, als es hell wird im Wohnzimmer, erkennen, dass es seine Frau Laurie ist, die er da hält und die auf ihn geschossen hat. Überrascht und überrumpelt lockert Quaid den Schwitzkasten, wird dann sofort von Laurie, deren Nahkampfskills vermuten lassen, dass sie selbst keine nur friedliche, zivile Erwerbsbiografie hat, geschlagen und getreten. Die beiden kämpfen sich eine Weile durchs Wohnzimmer und die offene Küche, wo Laurie ein langes Küchenmesser greift und Quaid damit am Bauch und am Arm verletzt, bevor er sie schließlich überwältigen kann, die Pistole vom Boden gegriffen bekommt und sie seiner Ehefrau gegen den Kopf hält mit der Aufforderung zu erzählen. »Ich bin nicht deine Frau«, sagt Laurie mit dem Lauf der Pistole an der Schläfe, »und ich schwöre, dass ich dich bis vor 6 Wochen nie zuvor gesehen habe. Unsere Ehe ist ein Gedächtnisimplantat. Ich wurde eingesetzt, damit ich dich beobachten kann und sie dich unter Kontrolle kriegen können.« »Es tut mir leid, Quaid. Dein ganzes Leben ist nur ein Traum.« Die Erinnerung an die Aussage Lauries, Quaids Erinnerungen seien nur ein Traum, ein falscher Traum noch dazu, lässt mich ein Seufzen aus der Vergangenheit ganz deutlich hören, das nicht mein Seufzen ist, nicht das meines Bruders und auch nicht das von Douglas Quaid. Und dieses Seufzen erinnert mich daran, dass ich die totale Erinnerung einmal auch an einem anderen Ort geschaut habe als zu Hause, in anderer Gesellschaft als der meines Bruders. Ich hatte den Film ja schon oft mit meinem Bruder gesehen und wusste, wie es weitergeht. Während ich zwischen anderen jungen Jungs, die noch keine Ahnung hatten, was passieren würde, auf dem Sofa von German Czornak, den wir alle nur Gerry nannten, vor seinem Fernseher saß und er laut aufseufzte. Ich wusste, dass Douglas Quaid verwirrt und unzufrieden mit dem Ausmaß der Erklärungen, die Pistole noch immer auf die Frau gerichtet, die die Rolle seiner Ehefrau gespielt hat, fragen wird, ob er denn erfahren dürfe, wer er sei, wenn nicht er selbst. Und dass Laurie antworten wird, dass sie keine Ahnung habe, sie arbeite hier nur. Gerry sprach nach seinem Seufzen die letzten Worte der von Sharon Stone gespielten Ehefrau-Darstellerin mit einem sich langsam wie in großer Enttäuschung hin und her bewegenden Kopf leise nach. Arbeite hier nur. Ich war mit den anderen jungen Jungs auf dem Sofa. Mädchen waren grundsätzlich nicht zugelassen, was ich als groben Irrtum empfand. Zuvor in der städtischen Turnhalle beim Kinderboxen gewesen und hinterher bei Gerry in der Wohnung zur Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung, die er sehr frei interpretierte und die wenigen Male, die diese Betreuung tatsächlich stattfand, bevor unsere Eltern sie besorgt beendeten, vor allem Fernsehen ließ und dabei selbst nahezu unablässig Zigaretten rauchte, die die Luft in seinem ohnehin sehr dunklen Wohnzimmer verunklarten und den Effekt einer diffusen, nebligen Tiefe erzeugten, wie über einem nächtlichen See, über den ich mir uns auf dem Sofa treibend vorstellte, mit Gerry als Gondoliere daneben, der von den Filmen währenddessen und danach aus seinem Leben erzählte, dass er die längste Zeit in einem Landstrich verbracht hatte, der Lausitz hieß und in der ehemaligen DDR lag, die kurz vor seinem Wegzug in unsere Kleinstadt in sich zusammengebrochen war und von der wir alle auf dem Sofa keine eigene Anschauung oder Vorstellung hatten. Gerrys Angebot an unsere Eltern war es, uns, gegen Bezahlung, wie ich vermute, nach der Schule etwas Bewegung und körperliche Auslastung beim Kinderboxen zu verschaffen und uns hinterher bei ihm zu Hause noch so lange zu betreuen und zu beaufsichtigen, bis wir unsere Hausaufgaben gemacht hatten, abgeholt werden oder zu unseren von der Arbeit nach Hause zurückgekehrten Eltern selbst zu Fuß gehen konnten. Mein Vater wollte, dass ich zu Gerrys Boxbetreuung ging, nicht so sehr, weil ich Aufsicht oder Nachhilfe bei den Hausaufgaben gebraucht hätte oder mich nicht selbst zu Hause gut beschäftigen konnte, sondern weil er wohl hoffte, dass ich, der ich beim Tennis keine erkennbaren Fortschritte machte, im körperbetonten Boxtraining ein wenig von meinem überschüssigen Fett verbrennen würde. Die Vorstellung, die sich mein Vater und die ich mir selbst vom Boxtraining machte, waren einzig informiert durch die Trainingssequenzen aus Rocky, die Chance seines Lebens, in denen Sylvester Stallone als Prolet und Underdog seinen ohnehin schon fabelhaften Körper durch Disziplin, Härte und unbedingten Willen stählt und sich für den großen, aussichtslosen Fight vorbereitet. Dass diese Assoziation nicht ganz verkehrt war, zeigte sich nicht etwa in der Turnhalle beim Training, sondern beim ersten Mal, als ich in Gerrys Wohnung kam und er seinen Goldfisch fütterte, der Moby Dick hieß, und den er fragte, ob er seinen Freunden Hallo sagen wolle, also uns Kindern, die wir in dieser nachgespielten Heimkehrszene aus der Eröffnungssequenz des Films dann wohl die Schildkröten des Boxers sein mussten, was, vermute ich, eine Selbstbespaßung Gerrys war, von der er nicht annehmen konnte, dass eines der Kinder sie je verstanden hat. Mein Vater wusste, ich habe keine Ahnung woher, dass German Czornak in seiner Zeit als aktiver Boxer den Spitznamen der sorbische Schmiedehammer bekommen hatte. Gerry erzählte uns mehrfach, dass er in seiner gesamten Karriere mehr Kämpfe gewonnen als verloren habe und dass er niemals K.O. geschlagen worden sei, was er als noch bedeutsamer hervorhob, da es vor allem und in erster Linie darauf ankam, was man einstecken konnte.
Es kommt in erster Linie drauf an, was man einstecken kann. Irre ich mich oder sind grundsätzlich alle Erwachsenen in diesem Buch eigentlich unglücklich?
Nein, nicht alle.
Wer ist denn nicht unglücklich?
Also zum Beispiel der Fernsehtechnikermeister.
Okay.
Der ist in der Versenkung in seine Geräte und in diese fröhliche Überzeugungsarbeit beim Verkaufen der Fernseher, glaube ich, doch eigentlich sehr zufrieden.
Aber
es gibt diese eine Einschränkung, dass auch der zu den älteren Herren gehört, die sich auf dem Tennisplatz selber anbrüllen und ihre Schläger gegen den Zaun schmeißen, obwohl sie in einer ganz, ganz niederen, amateurhaften Klasse spielen. Was aber, glaube ich, jetzt keine Schlüsse darauf zulässt, ob jemand ein glücklicher oder unglücklicher Mensch ist.
Nee, das stimmt. Aber also du gibst schon auch zu, dass das eigentlich eine Ausnahme ist, oder? Also beide Eltern, Gary, Karin, die in Karins Café Maulwurfkuchen und Frankfurter Kranz verkauft, es wirkt schon sehr, also du beschreibst, glaube ich, die Verdüsterung. Mhm. Es wirkt, als hätte diese Verdüsterung sie alle ein wenig ergriffen. Aber das ist vielleicht gar nicht viel Intention so gestaltet.
Also ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich jetzt angetreten bin, ein Buch über unglückliche Menschen zu schreiben. Okay. Aber schon vielleicht kann man sagen, ein Buch über die Widersprüchlichkeit der Leben, die die Menschen führen. Also sie sind einfach alle verstrickt in alle möglichen Widersprüche und eben auch so familiäre Erbschaften, die sie da mit sich rumtragen. Also der Vater kommt aus so einer Dynastie von Soldaten, da waren alle beim Militär, die haben alle irgendwie diese Ideologie des Drills und der Härte und so der Unterdrückung der Emotionalität weiter vererbt, durchgetragen. Und es gibt noch niemanden in dieser Linie, der das tatsächlich durchbrechen kann. Und dementsprechend behandeln sie halt auch die Menschen, die ihnen nahe sind, vor allen Dingen die Frauen, mit denen sie verheiratet sind. Und das ist auch etwas, was dann eben dem Kind nicht wirklich, aber dem Erwachsenen später in Retrospektive halt sehr stark auffällt, ist die Verhältnisse der Männer zu ihren Frauen, der Frauen zu ihren Männern, dass die einfach geprägt sind von dieser Unfähigkeit, diese Gewaltspirale zu durchbrechen. Und insofern ist das natürlich nicht sehr heiter als eines der Kernthemen vielleicht, um die es da geht. Und vielleicht erscheinen die dadurch auch, wie du sagst, unglücklich. Aber sie sind, glaube ich, halt alle auch auf eine Weise beschäftigt damit, mit dieser Absurdität ihres Seins, kann man sagen.
Ich hatte den Eindruck, dass der Ich-Erzähler den weiblichen Figuren im Buch sehr viel näher steht oder dass die für ihn zugänglicher sind. Mhm. Und das fand ich ganz bemerkenswert. Sowieso dein Blick und dein Verständnis von weiblichen Leben vielleicht. Und dann fand ich das wieder traurig, dass ich das so bemerkenswert finde, dass ein männlicher Autor so einfühlsam über Frauen schreiben kann. Ich nehme an, das ist kein Aktivismus, der dahinter steht, sondern es ist einfach deine Perspektive. Vielleicht muss ich ein Beispiel geben. Also es ist einmal zum Beispiel ganz berührend der Blick auf die Mutter und auf das Leben, was sie führt, wo ich den Eindruck habe, das kann. Woher weißt du das denn? So. Oder steht ein Aktivismus dahinter, dass du auch diese patriarchalen Strukturen aufzeigen möchtest?
Naja, also ich meine, ich habe ja auch eine Mutter und habe auch beobachtet und mich unterhalten. Mhm. Also vielleicht ist es eher so, dass halt die weiblichen Figuren deswegen auch sehr viel zugänglicher sind, weil sie weniger abgepanzert sind. Also mir ist das dann auch irgendwann aufgefallen, erst nachdem das Buch schon fertig war und ich das andere wieder zur Hand genommen habe, wie in so einer Art nachträglichen Recherche, dass ganz viel von dem, was in Teveleits Männerfantasien verhandelt wird, in diesem Buch irgendwie auch nochmal von mir so in so eine Romanhandlung mit eingeflochten ist. Und das hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun. Also das halt so die Abwesenheit des Panzers und die Möglichkeit, irgendwie Gefühle überhaupt zu zeigen, über sie zu sprechen, dazu führt, dass diese weiblichen Figuren dann vielleicht viel näher beschreibbar sind. Mhm. So. Ich weiß, so ein paar Mal, als ich über das Buch gesprochen habe, kam dann auch die Frage auf, ob das denn nicht eigentlich auch so eine zeitlich ob so ein zeitlich begrenztes Phänomen ist, also ob das nicht überwunden ist, also dieses Verhältnis, also auch dieses Machtmissverhältnis.
Das ist ja,
und ich fürchte halt, dass das keineswegs so ist. Mhm. Und dass es leider erschütternd zeitgemäß ist. Ja. Also wahrscheinlich kann man schon sagen, dass ich parteiisch parteiisch bin in der Darstellung. Und das liegt aber halt auch an so einer Auseinandersetzung, dass es mir halt selber nicht so leicht fällt, so als männlicher Mensch in der Gesellschaft irgendwie mit dieser also eine Rolle überhaupt zu definieren oder mich halt damit zu identifizieren. Also das ist für mich eigentlich auch ständiger Gegenstand so der Grübelei und der Überlegung, wie das machbar sein könnte.
Das scheint ja auch durch in den Beschreibungen der Filme, wo muskelbepackte Bauarbeiter...
Ja, genau. Genau, also das bringt es jetzt vielleicht wieder so ein bisschen in so ein seichteres Fahrwasser, was ja ganz angenehm wäre. Weil mir dann auch aufgefallen ist, beim Wiederschauen dieser ganzen Filme und der Erinnerung, was da alles geguckt wurde. Also es geht auch so um American Wrestling, mhm, das halt auch irgendwie mit einem dieser Freunde dann viel geguckt wurde. Und eben diese ganzen Filme, die sind ja so, die sind auf eine Weise ja zugeschnitten auf so ein männliches Publikum. Und sind dabei erstaunlich, so in ihrer Erotik, erstaunlich so eben so maskulin homoerotisch. Also es sind so ganz viele nackte Männer, ganz viele Muskeln. Und wenn es eben so um weibliche Sexualität geht, so erstaunlich so keusch und ahnungslos. Mhm. Und das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Also, dass da irgendwie auch so eine ganze Generation, zu der ich ja auch gehöre, aufgewachsen ist mit so Darstellungen in Filmen, die sie eigentlich in allerlei Hinsicht ratlos zurücklassen mussten. Also, und auch mit so einem seltsamen Körper-Selbstverständnis. Mhm. Ja.
Gerade auch wenn man, also das ist ja auch, das hast du auch schon angesprochen, einen ganz anderen Körper mit sich rumträgt, ja? Mhm. Das ist auch eine wahrscheinlich erschütternde Frage, wie solche Körperdarstellungen dann auf einen Jungen wirken, der im Spiegel was ganz, ganz anderes sieht. Es gibt im Buch mehrere Momente, die wirken, als würden sie so einen Übergang von der Kindheit zum Erwachsensein oder zum erwachseneren Ich markieren. Sei es jetzt das erste Mal auf dem Spielplatz rauchen, statt dort zu spielen, oder der erste Horrorfilm, die immer wiederkehrenden Mutproben. Wann endet die Kindheit? Gibt es so einen Punkt? Und was geht dabei verloren? Oder wird auch etwas gewonnen?
Also im Buch, glaube ich, gibt es einmal die Formulierung, dass die Kindheit da endet, wo man aufhört, sich langweilen zu können. Mhm. Das ist irgendwie vielleicht eine so eine Kurzdefinition. Mein persönlicher Eindruck oder so die Erfahrungen, die ich gemacht habe und die auch basierend auf den Erfahrungen von Leuten, denen ich zugehört habe, ist, dass meistens eigentlich die Kindheit dann endet, wenn die Kinder beginnen, sich ihrer Verantwortung bewusst zu werden, die sie zu Recht oder Unrecht auch für ihre Eltern haben. Und bei manchen geht es ja auch sehr schnell schon, dass sich dieses Verhältnis wandelt, beziehungsweise dass so eine Erkenntnis einsetzt, dass die gar nicht in der Lage sind, sich um sich selbst und noch viel weniger um die Kinder zu kümmern, die sie in die Welt gesetzt haben. Und das ist, glaube ich, schon so einer der schnellsten Wege, erwachsen zu werden, ist, sich dieser Ungerechtigkeit und Verantwortung bewusst zu werden.
Diese Verantwortung ist ja ein Thema, was wir noch gar nicht so angesprochen haben. Dieser lange Weg durch die Stadt soll ja eigentlich zum Vater hinführen.
Genau, ja. Also das ist ja der ganze Rahmen dieses Buches. ist wirklich erstaunlich. Also ich habe jetzt schon ein paar Mal darüber geredet, aber jetzt auch in diesem Gespräch merke ich wieder, dass es einfach so, wir könnten uns genauso wie das Buch selber ja irgendwie in so vielen Seitenarmen immer verlieren und am Ende gar nicht, so bestimmte Aspekte gar nicht überhaupt besprochen haben. Aber ja, genau, also der Rahmen ist der, dass eben dieser Erzähler eigentlich, er ist der Einzige, der noch ein Gefühl der Verantwortung für dem Vater gegenüber empfindet. Also die Eltern haben sich getrennt, die Mutter ist in eine andere Stadt gezogen, der Bruder ist auch längst woanders. Er lebt auch nicht mehr in dieser Kleinstadt. Der Vater ist noch da und der befindet sich aber wirklich, also er war immer schon ein boshafter und gemeiner Mensch, aber befindet sich in so einer Art vor dementem Verdüsterungszustand, wo er einfach immer noch gemeiner zu allen möglichen Leuten wird und immer noch zurückgezogener und eigentlich jemanden braucht, der nach ihm sieht und vielleicht auch danach sieht, dass er vielleicht in eine Einrichtung kommt oder so. Das wird jetzt alles nicht so explizit beschrieben, aber es ist quasi der Moment vor dieser Begegnung und Auseinandersetzung. Und der wird eben das ganze Buch hindurch eigentlich bis zum Schluss so lange wie möglich hinausgezögert. Also das, die Vermeidung der Konfrontation mit dem Vater ist der ganze Movens für diese Handlung, nämlich an all die Orte zu gehen, an die man sich erinnert. Erst zu dieser Videothek im Keller, dann zu dem tatsächlichen Ort, der jetzt auch nicht mehr, also die Videothek existiert natürlich nicht mehr. Und so geht's eigentlich mit den meisten Orten, die besucht werden. Die sind entweder verschwunden oder umgewidmet. Und aber ja, es ist alles so eine Bewegung, diese Konfrontation so lange wie möglich hinauszuschieben. Ja. Aber er ist quasi der Letzte aus der Familie, der dieses Gefühl der Verantwortung noch verspürt. Ja.
Bevor wir jetzt zur dritten und schon letzten Lesepassage übergehen, möchte ich sagen, dass ich danach keine Fragen mehr habe. Gehen Sie also gerne nochmal in sich und schauen Sie, ob Sie selbst Fragen an Roman Ehrlich haben, die wir dann noch besprechen können. Entweder hier oder danach im Anschluss bei einem Glas Wein gemeinsam.
Ja, sehr gern. Ich würde mich auch bemühen, alle Fragen möglichst umständlich und abstrakt zu beantworten. Wir sind ja bei Gary auf dem Sofa, endete ja die letzte Passage und das ist wirklich jetzt nur eine Seite weiter, wo es weitergeht. Die sich jetzt aber nicht mehr mit diesem Film befasst, sondern mit der Situation bei Gary Czornak. Das Kinderboxen mit Gary Czornak in der städtischen Turnhalle war sehr viel weniger systematisch und diszipliniert, als ich es mir auf Grundlage der Trainingssequenzen aus Rocky vorgestellt hatte. Eigentlich sprangen und rannten wir nur in der Halle herum und warfen uns auf den Boden und gegen die schweren Sandsäcke oder versuchten, diese Säcke einem rennenden anderen so in den Weg zu stoßen, dass der dadurch von den Füßen geholt wurde. Wir spielten Schlägereien aus Filmen nach, für die wir selbst Spucke spritzend die Geräusche aufklatschender Fäuste nachmachten. Und obwohl nie mehr als 6 oder 7 Jungs gleichzeitig in der Nachmittagsbetreuung waren, war die Halle angefüllt mit aufgekratztem Gekreisch und Gebrüll, gegen das Gary niemals seine eigene Stimme erhoben hat. Tatsächlich ausgewählt, um von Gary im Boxen trainiert und unterwiesen zu werden, war eigentlich nur der junge Benny Fleißer, der in der Schule keine Freunde hatte, neben dem niemand sitzen wollte und mit dem sich so gut wie nie jemand unterhielt, der sehr schlecht roch, dessen kindlicher Charakter schon die seltsamen Blüten der Einsamkeit ausgetrieben hatte und von dessen Eltern gesagt wurde, sie seien beide arbeitslos und schwere Alkoholiker, was ich nicht gut zusammenbringen konnte mit der Tatsache, dass sie offensichtlich sehr wenig Zeit für ihren Sohn hatten, ihn grundsätzlich erst aus der Betreuung in Garys Wohnung abholten, wenn wir anderen schon weg waren oder ihn vielleicht sogar komplett vergaßen. Ich habe mir wohl vorgestellt, dass zwei arbeitslose Eltern sehr viel Freizeit haben müssten und die betrunkenen Tennismänner aus dem Verein hatten bei mir den Eindruck hinterlassen, dass man auch nach sehr vielen Bieren noch gesellig sein und ganz selbstverständlich mit dem Auto durch den Ort fahren konnte. Meine eigenen Eltern habe ich kein einziges Mal während meiner Kindheit und Jugend, an das ich mich erinnern könnte, betrunken erlebt und konnte mich also nur auf die Beobachtung anderer Erwachsener beziehen. Entweder, denke ich, war Benny Fleißer der Einzige, der ein nennenswertes Boxtraining erhielt, weil er der Einzige war, der ein nennenswertes Talent zum Boxen erkennen ließ, oder weil Gary in ihm einen Wiedergänger seiner selbst gesehen hatte, eine neue Version des Kindes, das er selbst gewesen und das unter ähnlichen Bedingungen aufgewachsen war. Einige Aussagen Garys ließen sich jedenfalls in diese Richtung interpretieren. Wir anderen Kinder wurden Benny Fleißer beim nachmittäglichen Kinderboxen abwechselnd als Sparringspartner zugeführt, was eine aufregende Sache insofern war, als man dann an all den materialgebundenen Ritualen der Vorbereitung des Boxens beteiligt war. Vor dem ersten Kampf wurde für jedes Kind ein individueller Mundschutz angefertigt, wofür man die Zähne des Oberkiefers in ein transparentes Gelee presste, das in eine Gummischiene gegeben war, und wartete, bis es so weit aushärtete, dass es für immer das Negativ der eigenen oberen Zahnreihe enthielt. Man umwickelte sich die Handgelenke und die Daumenwurzel mit einer dichten Bandage, bevor man sich den gepolsterten Kopfschutz aufsetzte und von Gary ein paar uralte, tief dunkelbraune Lederboxhandschuhe angezogen und geschnürt bekam, deren Innenfutter ewig feucht war vom Handschweiß der Generationen, die vor einem da hineingeschwitzt hatten. Wer gegen Benny Fleißer boxte, wurde von Benny Fleißer ohne Chance verprügelt. Es war aber in seiner Art und Weise, uns zu schlagen, kein offensichtlicher Drang nach Vergeltung oder Rache erkennbar für die Vernachlässigungen, die er in allen anderen Lebenslagen erfahren hatte. Benny setzte seine Geraden und Haken gezielt und konzentriert, wie jemand, dessen Hände von der Wiederholung der immer selben Tätigkeit fast schon eigenständig, geschmeidig, schnell und ohne Anstrengung ihre Arbeit verrichteten. Er schien sich auch keine Geschichte vorzustellen, keine Fehde- oder Actionfilmhandlung, die zu diesem Faustkampf geführt hatte, wie wir anderen das machten, wenn wir außerhalb des Rings Schlägereien nachspielten. Vielmehr waren wir für Benny Fleißer das, was für Rocky Balboa die Rinderhälften waren, an denen er im Kühlhaus der Schlachterei seine Jabs trainierte. Ich stand selbst zweimal als Sparringspartner für Benny im Ring, in den 3 oder 4 Wochen, die es nur dauerte, bis die Nachmittagsbetreuung durch German Czornak in einer seltenen Einstimmigkeit von unseren Eltern beendet wurde. Einzig Bennys Eltern traten auch in diesem Zusammenhang nicht als sichtbar sich ihrer Verantwortung bewusste Erziehungsbeauftragte auf. Wer in der Folgezeit mit Benny boxte, dessen Training und Betreuung ja wahrscheinlich einfach weitergingen, habe ich nie erfahren. Ich hätte ihn natürlich in der Schule danach fragen können, aber das Kinderboxen und die Sparringskämpfe hatten nichts an seinem absoluten Außenseiterstatus geändert. Es gab sich während der Schulzeit auch weiterhin niemand mit ihm ab oder kam ihm absichtlich so nahe, dass man ihn riechen würde. Ich erinnere mich, wie ich nach einem Kampf mit Benny in der Umkleidekabine der städtischen Turnhalle auf einer der uralten langen Holzbänke saß, die Ellbogen auf die Oberschenkel gestützt und den Blick geradeaus auf die mir gegenüberliegende Wand gerichtet, wo jemand einen marmeladigen Blutpopel gegen die stumpf schmutzig weißen Fliesen geschmiert hatte und die noch nachpulsierenden Schmerzen im ganzen Körper spürte, das geschlagen worden sein, das eine seltsame Gleichzeitigkeit von Klarheit und Entrückung bewirkte. Ich war beim Tennis nie so weit gekommen, dass ich wirkliche Matches hätte spielen und dabei von echten Gegnern hätte geschlagen werden können. Die wenigen Male aber, die ich mitbekommen habe, dass mein Bruder eine Niederlage einzustecken hatte, schienen ihn sehr verwirrt zu haben. Er zog dann mit gefurchter Stirn äußerst perplex den Platz ab, rekapitulierte wohl gedanklich das Spiel und die Fehler, die er gemacht hatte, in diesem Fehlersport, als der das Tennis von meinem Vater bezeichnet wurde, wo es ganz simpel darauf ankam, davon weniger zu machen als der Gegner. Im Tennis, das ja unter ständiger Einhaltung einer großen Distanz zum Gegner allein an der eigenen Grundlinie gespielt wurde, wurde man sozusagen durch die Fehler, die man machte, aktiv von sich selbst besiegt, während die Person auf der anderen Seite des Netzes für sich selbst gewann. Das Boxen, das Zusammentreffen der gepolsterten Faust des anderen mit dem eigenen gepolsterten Kopf, bei erfolgreichem gegnerischen Schlag und fehlerhafter eigener Deckung, war im Vergleich dazu eine direkt physisch erfahrbare, unmittelbare Gleichzeitigkeit des Seins von Schläger und Geschlagenem, eine Einheit aus Benny und mir. Ich hörte meinen eigenen Atem, als würde mir von einem anderen direkt in die Ohren geschnauft, während ich auf der Bank in der Umkleidekabine der städtischen Turnhalle saß. Und ich empfand eine seltsame Befriedigung, die tief unter den Fettschichten meines Körpers sich ausbreitete, eine Richtigkeit, die vielleicht nur noch mit der Verzückung verglichen werden könnte, in die der Zucker meine Seele sonst versetzte. Das Boxtraining von Gary Czornak, das keines war, zumindest nicht für alle anderen außer Benny, würde, das war sehr schnell klar, mich nicht schlanker machen. Und die nachmittägliche Hausaufgabenbetreuung war eigentlich keine, weil wir hauptsächlich in Garys verrauchtem Wohnzimmer Filme auf seinem Fernseher schauten, die für unser Alter nicht freigegeben waren, und Gary dabei zuhörten, wie er von seinem Leben erzählte und dem, was er in diesem Leben alles hatte einstecken müssen. Die Schläge von Benny in unseren beiden Sparringskämpfen selbst abzubekommen, öffnete aber etwas in mir oder befriedigte einen Wunsch, den ich überhaupt zu haben, mir vorher nicht bewusst war. Ich spürte hinterher in der Umkleidekabine eine ungekannte Deutlichkeit im Dasein, im Vorhandensein, wo sonst eher ein Träumen an einen anderen, in einen anderen Körper und in eine andere Zeit an einem anderen Ort war. Dankeschön.
Das war Roman Ehrlich mit Videotime. Schreiben Sie uns doch gerne mal eine Mail an presse@hab.de oder per DM bei Instagram, ob Ihnen dieser Einblick ins Kulturprogramm gefallen hat und ob Sie gerne noch weitere Lesungen hören möchten. Tschüss und bis zur nächsten Episode von Hab gehört.